glaube, viele kennen das, dass sich Gott weit weg anfühlt. Besonders in Zeiten wie diesen. Ich bin die moderne Technik nicht so gewöhnt. Wir leben ja in komischen Zeiten. Auswirkungen des Kriegs, machtgierige Herrscher, ein Umfeld, in dem nicht so viel nach Gott gefragt wird. Ach so, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich fange ja einfach ohne Einleitung an zu reden. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich anders angezogen bin als ihr. Jesaja ist mein Name. Prophet von Beruf. Ich bin ein Mann Gottes. Und ich bin ja mit vielen anderen aus meinem Volk in Kriegsgefangenschaft in Babylon. Okay, Kriegsgefangenschaft hört sich schlimm an. Wir werden relativ gut behandelt hier. Wir dürfen uns ziemlich frei bewegen. Wir können sogar hier im Land Karriere machen. Das ist ja nicht bei jeder Kriegsgefangenschaft so. Aber trotzdem tut es weh, so weit weg zu sein von zu Hause. Es tut weh, wenn wir darüber nachdenken, wie es wohl jetzt zu Hause aussieht. Die Folgen des Krieges in unserem Land Juda, in der Hauptstadt Jerusalem oder Zion, wie wir sie auch nennen. Ja. Ein Großteil unserer Führungsriege ist deportiert worden, hier nach Babylon. Und wir fragen uns natürlich, wie geht es unseren Landsleuten zu Hause? Kommen die klar ohne uns, ohne diejenigen, die sonst Land und Leben so ein bisschen organisiert haben? Und was ist eigentlich mit dem Tempel in Jerusalem? Der wurde zerstört. Wie viel ist davon noch da? Es fehlt mir, dorthin zu gehen. An den Ort, wo Gott wohnt, wo wir ihm am besten begegnen können. Jerusalem, die Stadt Davids. Oder auch Zion, wie wir sie nennen. Obwohl es, wie gesagt, uns den Umständen relativ gut geht, na ziemlich gut, viele von uns vermissen die Heimat. Und oft sitzen wir unten am Fluss, reden über zu Hause, über das, was geschehen ist und über unser Heimweh. Und so manchem kommen die Tränen dabei in die Augen. Irgendwann will ich gerne mal ein Lied über diese Zeit schreiben. Aber bisher habe ich nur die ersten Zeilen im Kopf. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Ja, wenn wir uns an Zion erinnern, da fangen wir oft an zu weinen. Aber meine Freunde sagen, dass kein Mensch dieses Lied singen wird. Viel zu uncool, die Melodie. Zion, warum sind wir nur von dort verschleppt worden? Wo war Gott denn da eigentlich? Warum haben wir diesen Krieg verloren? Warum wurde der Tempel zerstört, der Mittelpunkt unseres religiösen Lebens? Warum hat Gott das zugelassen? Warum, warum, warum? So viele Warum-Fragen zum Verzweifeln. Manche sagen, es war eine Strafe Gottes dafür, dass wir nicht mehr nach ihm gefragt haben, dass wir nicht mehr auf ihn gehört haben, sein Wort. Dafür, dass wir uns ja anderen Göttern auch zugewendet haben, na, Göttern, Götzen. Sie sagen, dass er sich abgewandt hat von uns. Deswegen, aus diesen Gründen. Und deswegen müssen wir jetzt leiden. Wir, die eigentlich Gottes auserwähltes Volk waren, die unter seinem speziellen Schutz und seinem Segen standen. Na, vielleicht haben sie ja recht. Ich glaube, wenn wir aufhören, nach dem zu fragen, was Gott will, wenn wir den Kontakt zu ihm abbrechen, dann kann es sein, dass er sich auch eine Zeit lang von uns wegdreht. Wenn wir ihn nicht mehr lieben, dann kann es sein, dass er uns auch die Zeichen seiner Liebe nicht mehr zeigt. Das heißt dann nicht, dass er uns nicht mehr liebt. Er ist treu, er liebt uns immer. Aber er zwingt uns seine Liebe nicht auf. Und wahrscheinlich tut es ihm selbst am meisten im Herzen weh, wenn er sich von uns abwendet, weil er uns seine Liebe eben gerne zeigt. Aber wenn wir nicht mehr mit ihm zusammen sein, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen, wenn wir nichts mehr von ihm wissen wollen, dann wendet er sich vielleicht auch anderen zu und schenkt ihnen Segen und zieht seinen Segen von uns weg. Also wenn ich irgendwann mal einen Ratgeber für Gemeinden schreibe, dann wird das da drin stehen. Hört nie auf, nach dem zu fragen, was Gott euch sagt, was Gott gerade mit eurer Gemeinde vorhat. Wenn ihr nur noch um euch kreist, um das, was ihr wollt, was ihr gewohnt seid, dann kann es sein, dass aus einer gesegneten Gemeinschaft eine sterbende Gemeinde wird. Fragt immer wieder nach dem, was Gottes Plan für euch ist. Manchmal legt er euch eine Aufgabe direkt vor die Füße, ein neuer Weg, den er euch führen will. Und manchmal schneidet er alte Reben ab, damit neue Frucht bringen können. Man darf jedenfalls nicht den Fehler machen, immer eine Strafe Gottes zu vermuten, wenn irgendwas schiefläuft oder wenn wir ihn nicht sehen oder spüren. So tickt das auch nicht. Also nicht immer dann straft Gott. Mir fallen Menschen ein wie Hiob oder Elia, die sehr gottesfürchtig waren und fromm. Und trotzdem erlebten sie richtig dunkle Zeiten. Naja, wahrscheinlich werden wir nie eine sichere Antwort darauf bekommen, warum wir hier in Babylon sind, warum wir hier sein müssen. Aber diese Zeit hat zumindest viele von uns ins Nachdenken gebracht. Wir haben uns zurückbesonnen auf Gott. Bevor wir gefangen genommen wurden, ist vieles in unserem Glauben zur Tradition verkommen. Es war kein sehr lebendiger Glaube, keine sehr lebendige Gemeinde, weil unser Glaube zur Gewohnheit geworden ist. Eine sehr einseitige Beziehung zwischen Gott und uns, weil wir nicht mehr viel in diese Beziehung investiert haben. Dass Gott bei uns war, das war so normal geworden. Ich meine damit nicht, dass wir keine Aktionen oder Aktivitäten gemacht haben. Ja, da hatten wir reichlich von. Die traditionellen Dienste am Tempel, unsere Feste und Feiertage, regelmäßige Gebete und Veranstaltungen. Aber sie hatten immer weniger Auswirkungen auf unser Leben, auf uns. Keine Relevanz mehr, keine Ausstrahlung nach außen. Sie berührten nicht mehr, weder uns noch die Menschen um uns herum. Hier im Exil haben viele von uns ihre Beziehung zu Gott wieder intensiviert, wieder mehr auf ihn gehört. Vielleicht ist es gut, dass wir hier keinen Tempel mehr haben. Wir mussten neue Wege finden, um den Kontakt mit Gott zu halten. Das war ein guter Anlass zu überlegen, was uns wirklich hilft, auf Gott zu hören und in seine Nähe zu kommen. Wir dachten immer, Gott wohnt im Tempel in Jerusalem. Und da kommen wir am besten in seine Nähe. Aber hier, weit weg von Jerusalem, sind wir ihm näher gekommen als da. Wir sind wieder offener geworden für das, was er sagen will. Irgendwie verrückt. Als das Alte zerbrach, erst dann konnte Neues entstehen. Naja, ich bin ein Prophet, jemand, der einen besonders guten Draht zu Gott hat, zu dem er immer wieder auch redet. Heute Nacht hat er wieder mit mir geredet und ich habe es aufgeschrieben, so gut ich konnte. So konnte ich den anderen davon erzählen. Und wenn ich dann doch irgendwann mein Lied schreibe, wer weiß, vielleicht kommen diese Worte dann auch da drin vor. Moment, ich lese sie euch mal vor. Ich muss nur gerade mein Notizbuch holen. Meine Notizrolle. Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Das habe ich gar nicht abgesprochen. Vielleicht kann man das kurzfristig, während ich lese, aus der Basisbibel noch anzeigen. Entschuldigung, wenn ich hier Stress mache, Sebastian. Jesaja 55, Vers 8 bis 11. So lautet der Ausspruch des Herrn. Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Als Prophet ist es meine Aufgabe, nicht nur genau hinzuhören auf Gottes Wort. Das sollen wir als seine Kinder ja alle machen, eigentlich. Ich als Prophet soll, sagen wir mal, noch ein bisschen genauer hinhören und herausfinden, was diese Worte Gottes uns für heute zu sagen haben. Heute in der Situation, in der wir sind, hier in Babylon. Und ich soll Gottes Worte weitersagen. Auch das sollten wir eigentlich alle machen, aber ein Prophet nochmal auf besondere Weise. Und manchmal ist das eine echt unangenehme Weise, finde ich zumindest. Egal, ob es schöne oder schwierige Dinge sind, die Gott da sagt. Ich soll sie weitersagen. Also nicht immer einfach mein Job. Ich glaube, was Gott hier gesagt hat, ist aber keine schwierige Botschaft, sondern also keine bedrückende Botschaft, sondern ich glaube, es ist eine Freudenbotschaft. Sie soll uns Mut machen, aber sie ist auch so ein bisschen ermahnend. Sie erinnert uns daran, dass wir immer wieder nach Gottes Wort, nach Gottes Willen fragen sollen. Eine Ermahnung. Mein Weg ist anders als euer Weg. Meine Pläne sind anders als eure Pläne. Ich glaube, da stecken drei Dinge hinter. Eine Feststellung, eine Ermahnung und eine Ermutigung. Gott macht uns darauf aufmerksam. Ihr seid andere Wege gegangen, als ich wollte. Ihr Volk Israel. Ihr habt eure Pläne ohne mich gemacht. Deshalb sind sie anders als meine Pläne. Ihr seid in eine andere Richtung gelaufen und habt mich stehen gelassen. Ja, wie gesagt, das haben wir auch erkannt hier in der Gefangenschaft. Wir haben nicht mehr nach Gott gefragt. Und Gott benennt das hier nochmal. Er konfrontiert uns mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld. Aber er sagt das auch voller Geduld. Er weiß, dass wir manchmal so kurzsichtig sind, dass wir einfach nicht wahrnehmen, was er will. Dass wir ihn nicht wahrnehmen, weil er so fern zu sein scheint. Aber er ist ein Gott, der uns vergeben will und der uns helfen will, uns zu verändern. Was noch in diesen Worten steckt, wie ermutigend ist es zu hören, dass Gottes Pläne höher sind als unsere Pläne. Also meine Pläne, die reichen oft gar nicht so weit, weil ich gar nicht so weit gucken kann und ich weiß, was passiert denn da. Aber Gottes Pläne sind höher. Er blickt viel weiter und viel tiefer. Vom Himmel aus hat er eine viel bessere Übersicht als wir. Okay, schon klar, der blaue Himmel über uns ist etwas anderes als der Himmel, in dem Gott wohnt. Aber ich finde, es ist ein schönes Bild. Gott, der von oben alles im Blick hat. Das ganze Mosaik, von dem wir vielleicht nur kleine Steinchen sehen. Er sieht das Ganze und nicht nur den kleinen Ausschnitt, den wir überblicken können. Und das bezieht sich nicht nur auf den Raum, auf den Ort, sondern auch auf die Zeit. Also, wenn wir nur den Ort sehen, an dem wir gerade sind, dann sieht Gott das ganze Universum. Und wir leben in diesem Moment. Wir sehen vielleicht verblassend die Vergangenheit, so wie im Rückspiegel. Und die Zeit vor uns, die können wir vielleicht so vage erahnen. Aber Gott sieht das ganz genau. Er sieht die ganze Ewigkeit. Er weiß, was war, er weiß, was ist und was sein wird. Und dabei verliert er keinen von uns aus dem Auge. Seine Wege sind nicht unsere Wege, weil er Wege kennt, wo wir keinen Weg sehen. Seine Pläne sind nicht unsere Pläne, weil er viel weiter sehen kann und dadurch viel besser planen kann. Und er hat ganz andere Fähigkeiten als wir. Er ist viel mächtiger. Wer von uns kann Regen fallen lassen, außer aus dem Gartenschlauch? Oder Schnee? Und schaut euch doch mal so einen Regentropfen an. Oder eine Schneeflocke, so winzig, so unscheinbar und doch so machtvoll. Sie schaffen Leben, sie sind lebensnotwendig, weil Gott das so geplant hat und damit die Erde befeuchtet. Ohne ihn, ohne Gott wäre nichts auf dieser Welt. Ohne ihn wäre die Welt gar nicht. Er hat sie geschaffen, nur durch sein Wort, das er am Anfang ausgesprochen hat. Wenn er etwas sagt, dann passiert das. Wenn er spricht, dann haben seine Worte Wirkung. Nicht unbedingt die Wirkung, die wir uns wünschen oder die wir erwarten, aber sie haben immer die Wirkung, die Gott will. Was ich ihm aufgetragen habe, das gelingt ihm, sagt er. Sollten wir da nicht vielleicht viel genauer auf sein Wort hören, das so eine Wirkung hat? Sollte es uns nicht ein Anliegen sein, sein Wort auch weiterzugeben, damit es auch an anderen wirkt? Geben wir sein Wort Raum? Oder müssen wir immer wieder sagen oder singen, schaffe Raum? Oder hoffen wir insgeheim, dass er nur das sagt, was wir auch hören wollen? Wenn ich in die Geschichte des Volkes Israel sehe, in unsere Geschichte, dann kann ich an so vielen Stellen entdecken, dass Gott Wege sieht, wo wir nur eine Mauer sehen. Und dass er ausweglose Situationen zu einem guten Ende führt. Es gibt so viele Beispiele. Abraham und Sarah zum Beispiel. Gott hatte ihnen viele Nachkommen versprochen. Anstatt ihm zu vertrauen, machen sie ihre eigenen Pläne, fragten nicht nach dem, was er vorhat oder wie er das vorhat. Und irgendwie endete es im Chaos, zumindest zwischenzeitlich. Im Streit zwischen Hagar und Sarah und zwischen den Nachkommen Ismael und Isaak. In all dem Chaos erkannte Hagar trotzdem, du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht jeden Einzelnen von uns und er vergisst uns nicht, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Gott behielt den Überblick bei Abraham und Sarah und er hatte einen Plan, allerdings einen ganz anderen Zeitplan als die beiden. Als im hohen Alter, da lachte Sarah sich kaputt, als Gott sein Versprechen erneuerte. Ihr werdet viele Nachkommen haben. Ja, wie soll das denn noch gehen? Fragte sie sich. Aber es ging. Sie wird schwanger. Gottes Plan geht in Erfüllung, weil sein Wort zu seinem Ziel kommt. Egal, ob mit unserem Vertrauen oder ohne unseren Glauben. Josef ist ein anderes Beispiel. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und auf verschlungenen Wegen ein hoher Beamter am Hof des ägyptischen Pharao wurde. Wie viele dunkle Momente hatte er erleben müssen. Wie oft wird er sich gefragt haben, warum bin ich in dieser Situation? Warum, Gott, wo bist du? Und am Schluss der Geschichte kann er seinen Brüdern vergeben und kann ihnen sagen, ihr wolltet etwas Schlechtes machen, aber Gott wollte etwas Gutes machen. Gott behielt den Überblick in all den schwierigen Situationen. Und er machte es gut. Er rettete vielen Menschen das Leben vor einer Hungersnot und er führte die zerstrittene Familie wieder zusammen. Jahre später dann, als unser Volk in Ägypten unterdrückt wurde, da hatte Gott wieder einen Plan entwickelt. Einen Plan, uns aus der Knechtschaft hinauszuführen. Durch die Wüste und durch das Meer hat er Wege gefunden, wo eigentlich überhaupt keine Wege waren, wo keine sein konnten. Weil seine Wege und Pläne höher sind. Und sein Wort geschieht. Immer wieder hat unser Volk in dieser Zeit die Geduld verloren, weil sie Gottes Plan nicht mehr glaubten. Aber sein Wort, sein Versprechen ist nicht leer zurückgekehrt. Und wenn ich hier in meinen Notizen zurückblätter, dann sehe ich eine andere Verheißung von Gott. Er verspricht uns, einen Messias zu schicken. Jemand, der in seinem Namen Erlösung für uns bringt. Und Gottes Reich baut. Manche Aussagen legen nahe, dass es sein Sohn sein wird. Ich kann mir das heute kaum vorstellen, heute hier in der babylonischen Gefangenschaft. Aber die vielen Beispiele, die lassen mich darauf vertrauen, dass auch dieser Plan Gottes aufgeht. Und ich bin mir fast sicher, dass Gott uns auch bei diesem Messias überraschen wird. Dass sein Weg auch bei diesem Thema anders aussehen wird, als die meisten von uns hier in Babylon, die meisten Israeliten sich das vorstellen. Wer weiß, vielleicht werden dann alle denken, dass der Messias sogar gescheitert ist. Und mit seiner größten Niederlage erringt er den größten Sieg überhaupt. Gottes Pläne sind so viel höher als unsere Pläne. Und sein Wort, das schon am Anfang war, das bei Gott war und von ihm ausging, wird an sein Ziel kommen, weil Gott selbst dieses Wort ist. Na, tut mir leid, ich fange ein bisschen an zu philosophieren. Manchmal können wir kaum aushalten, was in dieser Welt passiert. Wenn sein Wort doch so mächtig ist, warum löst er dann nicht alle Probleme dieser Welt mit seinem Wort? Das wäre mein Weg, das würde ich machen. Aber Gottes Wege sind eben nicht unsere Wege. Und wir können sie niemals ganz verstehen, weil sie so viel höher sind als unser Verstand. Daran können wir entweder verzweifeln oder wir können lernen, es üben, ihm zu vertrauen, weil es so viele Beispiele gibt, in denen sich das Vertrauen auf ihn gelohnt hat und in denen sein Weg gut war. Manche würden jetzt mir vorwerfen, dass ich das alles nur selektiv wahrnehme, also dass ich ausblende, wo Gottes Weg nicht gut war. Oder dass ich, ja, oder dass die guten Geschichten einfach Zufall waren. Aber ich weigere mich, das zu glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Beispiele nur zufällig passiert sind. Vielleicht halten mich manche für naiv. Vielleicht haltet ihr meine Gedanken für Torheit. Aber für mich ist sie eine Kraft Gottes. Man kann ihn nicht beweisen, sondern nur erleben und im Herzen erkennen, dass er lebt und handelt. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch auch so Situationen schon erlebt haben in ihrem Leben, Wege, die ihr euch ganz anders vorgestellt habt, wo am Ende des Weges ja, der Eindruck kam, dass Gott einen guten Weg mit euch gegangen ist. Oder Pläne, die ihr gemacht habt und Gott hat irgendwie einen ganz anderen Plan verfolgt und durchgesetzt. Und vielleicht war sein Plan besser als mein eigener Plan. Und ich habe zwei Personen heute Morgen, Renate und Matthias, die sich bereit erklärt haben, uns ja, kurz was von sich zu erzählen. Ich fange einfach mal hier vorne bei Matthias an und komme mal zu dir.
Eigentlich Ladies First, ne?
Eigentlich Ladies First, ja genau. Aber
mir wurde mal gesagt, wenn man was von sich erzählt, von dem, was man mit Gott erlebt hat, soll man was Aktuelles erzählen, was Frisches. Ne, der Glaube ist ja immer was wieder Erfrischendes und Lebendiges. Ich mache heute mal was Altes aus meinem Leben, deswegen, weil die Auswirkungen dessen hier jetzt stehen und nicht woanders. Das war nämlich in der Schulzeit noch und ich habe meine Pläne gemacht, wie ich oder was ich mal werden will und so weiter. Das war über viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, dann der Plan, dass ich dann Abitur machen wollte. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich erst mit einer Hauptschulkarriere gestartet habe, weil ich saufaul war. Habe mich dann aber irgendwann im Laufe des Lebens berappelt, mit einer Ehrenrunde auf der Realschule, hochgearbeitet bis in die 10. Klasse und durfte dann aufgrund meines Schnitts schon mal die Kurse wählen für die Oberstufe. Das war nur eine Proforma-Sache, also nichts Wildes mehr. Und am Tag der Zeugniskonferenzen ruft mich mein Lehrer an und sagt, also mein Klassenlehrer und sagt, Matthias, ich dachte, du wolltest aufs Gymnasium. Und ich, ja. Und er, das ist ein Problem. Da fehlt dir eine Note. Man musste immer in bestimmten Fächern bestimmte Noten haben. Ich hatte überall ziemlich gute, aber in entscheidenden Stellen war es ein bisschen knapp. Aber mein damaliger Schulleiter, der dummerweise, also auch noch der Lehrer dieses Faches war, sagte, ich gebe dir diese Note. Nick grinst, weil er ihn kennt. Herr K., was war der von der Oberstufe? Ist auch egal. Jedenfalls sagt er mir, ich bekomme diese Note, aber mein Klassenlehrer sagte, er hat mir diese Note nicht gegeben. Das heißt, mir fehlte an einer entscheidenden Stelle eine entscheidende Note und ich konnte nicht aufs Gymnasium. Da fiel erstmal in mir so ein bisschen so ein Kartenhaus zusammen, war auch ein bisschen doof alles. Und ich habe dann, nützt nichts jetzt da lange drüber zu erzählen. Ich durfte jedenfalls, weil ich dann so ein netter junger Mann bin, nein, das nicht. Aber weil die Noten sonst gut waren, durfte ich diese Klasse nochmal wiederholen und habe dann sozusagen meine Qualifizierung gemacht fürs Gymnasium. Aber in der Zwischenzeit tat sich bei mir ein neuer Weg auf. Ich konnte in Bremen, ich wohnte also in der Nähe von Bremen, konnte ich auf eine Fachoberschule für Schwerpunkt Grafikdesign. Das war für mich, als jemand, der also in Mathe immer gemalt hat, statt zu Mathe zu machen, und in Kunst eigentlich immer die Erfüllung in der Schulzeit gefunden hat, ein Traum. Also das war wie ein Jackpot. Ich ging also dann 2 Jahre nach Bremen auf die Fachoberschule Grafikdesign und habe dann mein Fachabitur gemacht. Das wiederum hat mir die Möglichkeit eröffnet, mich an... Ich versuche es kurz zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einer kleinen, nach 3 verschiedenen Bewerbungen bin ich hier in Kiel gelandet. Hatte noch die Wahl zwischen Hannover und Kiel, habe gesagt, ich gehe nach Kiel. Und lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich nur deswegen, weil mein Schulleiter seine Pläne oder nach Aktenlage entschieden hat, also Gott, der Mensch denkt, Gott lenkt, habe ich einen Umweg geschafft, um hier zu sein. Und das freut mich sehr. Also Gott hat diesen Weg, den ich anders gedacht habe und der Schulleiter sicherlich, warum auch immer, anders entschieden hat, anders gelenkt. Und ich bin so froh, dass ich hier sein darf mit meiner Familie an einem Ort, der mir Heimat ist und eine Gemeinde, die auch für mich Heimat ist. Lange Rede, kurzer Sinn.
Vielen Dank. Also eine Verzögerung, ein Stein, der im Weg lag. Durch die Verzögerung war ein anderer Weg irgendwie möglich und wir freuen uns auch, dass du hier bist. Genau, Renate, meine Leitung ist ein bisschen länger geworden, deswegen musst du zu mir kommen, ansonsten wäre ich zu dir gekommen.
Kein Problem. Ich fange auch ein bisschen früher an. Ich wollte als Kind, als Jugendliche immer in die große, weite Welt. Das war mein absolut großer Wunsch. Der war richtig tief verwurzelt, tief verankert. Ich habe Schönkirchen jetzt endlich verlassen. Also ich bin wirklich im Dorf geblieben. Gott hat das anders gefügt. Ich habe halt meinen Mann gehabt, der war hier Vorsitzender. Wir wollten dann Auslandsschule, hatten wir so ein bisschen im Hinterkopf. Dann bekamen wir ein Kind mit einer Spalte, wo einfach ganz viele Operationen anstanden. Es machte Sinn, einfach hier zu bleiben. Irgendwie sind wir immer wieder hier festgehalten worden und nicht in die große, weite Welt gekommen. Und dann bekam ich die Missionsgebetsarbeit so aufs Herz gelegt. Und mit einem habe ich kapiert, es geht auch anders. Nicht ich muss in die große, weite Welt, sondern die große, weite Welt kommt zu mir ins Wohnzimmer. Und inzwischen habe ich Leute, also wie ich fast aus allen Ecken der Welt, bei mir zu Besuch gehabt, die dort arbeiten, die davon berichtet haben. Und ich habe also einen wunderbaren Einblick in Gottes Wirken in der ganzen Welt bekommen. Manchmal läuft es einfach anders, als wir denken.
Ja, vielen Dank für die beiden Einblicke in eure Leben. Beispiele dafür, dass es manchmal anders läuft und dass Gott manchmal andere Pläne hat, als wir andere Wege geht. Mir fiel gerade bei Missionsarbeit noch ein, Mission ist ja so ein bisschen, habe ich den Eindruck, an vielen Stellen so ein bisschen runtergefahren in unseren Gemeinden. Also es gibt schon noch einige Missionare, viele, aber wo ist das noch Thema in unseren Gemeinden? Und vor 7 Jahren, 2015, 8 Jahren, die Flüchtlingskrise, war es eine Krise? Ich weiß gar nicht genau. Viele Menschen, die nach Deutschland kamen, viele Muslime, die nach Deutschland kamen und hier auf einmal Jesus kennengelernt haben, wo mir mal jemand sagte, Mensch, guck mal, viele von uns tun sich schwer, wegzugehen, um von Jesus zu erzählen und Gott schickt die Leute zu uns und die machen ganz neue Erfahrungen. Gott dreht manchmal Wege um, Gottes Wege sind manchmal nicht unsere Wege, aber er meint es gut mit uns und sein Wort geschieht. Er wird irgendwann alles zum Guten führen. Mir fällt gerade noch ein Satz ein, den Gott nach den Sätzen, die ich eben gelesen habe, gesagt hat. Er hat nämlich uns zugesagt, voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Vielleicht habt ihr manchmal in eurem Leben diese Freude empfunden, als Gott euren Weg an ein gutes Ziel geführt hat und als ihr seinen Wege oder seinen Plan erkannt habt. Aber ganz ehrlich, ich hier in Babylon, in dieser Umgebung, ich kann das kaum glauben, dass er auch mit uns einen guten Weg weitergeht. Dass er uns aus Babylon nach Hause führt, so wie er mir da gesagt hat. So lange haben wir schon vergeblich darauf gewartet. Aber ich, Jesaja, ich möchte lernen, Gott immer wieder zu vertrauen, immer mehr zu vertrauen. Ich möchte lernen, mich immer mehr darauf zu verlassen, dass Gottes Wege und seine Pläne manchmal anders sind als meine, aber dass sie immer gut sind. Ich möchte lernen, mich schon jetzt darüber zu freuen, dass Gott irgendwann das getan haben wird, was ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann. Hoffnung nennt man das. Wir haben einen Gott, der Hoffnung geben will und der uns am Ende zum Guten führen wird. So, jetzt wechsle ich mal hier die Kleidung, weil ich wieder in meine Rolle reingehe als Holger. Ach, stellt es euch einfach vor, ich bin nicht mehr Jesaja. Jesajas Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Das Volk Israel, das durfte wieder nach Hause, nachdem sie so lange aushalten mussten. Es zeigte sich, dass ihr Glaube an Gott in dieser Zeit gewachsen war, dass dieser Glaube sich weiterentwickelt hatte. Gottes Wort war zu seinem Ziel gekommen, auf ganz anderen Wegen, als sie sich das vorgestellt hatten. Und ich wünsche mir, dass auch wir das immer mehr lernen, Gott zu vertrauen und nach seinen Wegen und Plänen zu fragen, im festen Vertrauen, dass er es gut mit uns meint, im festen Vertrauen, dass seine Wege und Pläne besser und weitreichender sind als unsere. Das werden wir nicht immer erkennen und verstehen. Es wird manchmal richtig miese Zeiten wahrscheinlich auch geben bei dem einen oder anderen. Aber ich möchte darauf vertrauen und dabei helfen, dass Gottes Pläne umgesetzt werden. Gott selbst verspricht uns, dass er am Ende alles zum Guten führt, dass er alle Tränen trocknet, dass er es gut mit uns meint. Das kann man nicht beweisen. Aber wir können uns an die Situationen erinnern, in denen wir das erlebt haben. Und wir können uns davon erzählen, wo wir Gott erlebt haben, so wie Renate und Matthias uns gerade Beispiele erzählt haben und wie vielleicht auch ihr noch Beispiele erzählen könntet. Wir können uns an Gott und sein Wirken erinnern. Das kann uns bestärken im Glauben daran, dass wir einen großen Gott haben, der gute Pläne macht und dessen Wort zu seinem Ziel kommt. Und deswegen möchte ich gerne mal einen Versuch starten und möchte gerne was in unseren Gottesdiensten einführen, nämlich eine Erlebtzeit. Sebastian, kannst du mal die Präsentation starten und weiterklicken? Ich habe den Presenter vergessen. Eine Erlebtzeit, es wird wahrscheinlich gleich da kommen. Genau, Erlebtzeit. Eine Zeit, in der wir uns gegenseitig im Gottesdienst erzählen können, wie wir Gott erlebt haben. Einmal weiterklicken. Was habe ich mit Gott erlebt? Und eine Zeit, und die nächste Folie, eine Zeit, in der wir uns erzählen können davon, dass er lebt und dass er uns das gezeigt hat, dass wir ihn gespürt haben, erfahren haben. Eine Zeit, in der wir uns durch das Teilen unserer Erlebnisse auf Gott aufmerksam machen. Ich glaube, das kann unglaublich wertvoll sein. Und ich würde das gerne einfach mal in unseren Gottesdiensten ausprobieren, dass wir sowas als regelmäßige Sache im Gottesdienst haben. Eine Zeit, in der wir gegenseitig unseren Glauben stärken können, indem wir von unseren Erfahrungen berichten. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt. Vielleicht brauchen wir dabei erstmal ein bisschen Anlauf, aber ich glaube, das kann unendlich wertvoll sein, weil wir dadurch gegenseitig uns ein Stück von Gott zeigen und von seinen guten Wegen. Und vielleicht achtet ihr in der nächsten Woche einfach noch mal etwas mehr darauf, wo ihr Gott erlebt, wo wir erleben, dass er höher und mächtiger ist als alles in dieser Welt und dass sein Wort kein hohles Versprechen ist, sondern ein wirkendes Wort, das nicht leer zurückkommt. Vielleicht gibt es nächste Woche ja wieder jemanden, der uns davon erzählt. Amen.